Gegen Frauenhass heißt das Buch von Rechtsanwältin und Feministin Christina Klemm. Sie spricht heute im Podcast mit Gerichtsreporter Morling über ihr Buch. Sie sagt dort unter anderem, der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch ihr eigenes Zuhause. Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Christina Klemm, Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht. Seit fast 30 Jahren vertreten Sie Opfer geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt. Zuletzt erschien Ihr Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt 2020. Ihr Buch heißt Gegen Frauenhass. Warum dieser Titel? Vielleicht auch in Verbindung mit Ihrer Tätigkeit.
Also Frauenhass kann man sich ja auch fragen, gibt es das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Begriff? Vielleicht wäre auch sinnvoll, eher von patriarchalen Hass zu sprechen, weil es geht nicht um hassende Frauen. Für mich geht es darum, ein System offenzulegen, das eben darüber hinausgeht, über Sexismus hinausgeht, also ein Denken nach Ungleichwertigkeit der Geschlechter und danach zu handeln, sondern eine ständig eingeübte Verachtung gegenüber Frauen, die letztlich auch aggressiv daherkommt und auch dazu führt, dass selbst eben auch körperliche, sexualisierte Angriffe legitimiert werden, die ja bis zu Tötungen von Frauen, sogenannten Femiziden, gehen kann, die zwar nicht legitimiert werden, aber die hingenommen werden.
Aber kann man denn alle Taten gegen Frauen, die Sie ja hier im Gericht vertreten, kann man denn da als Grundlage nehmen den Frauenhass oder ist das ein Missverständnis?
Nein, ich würde sagen, ja, es gibt immer eine Frauenverachtung, auf denen diese Taten beruhen. Und wichtig ist mir vor allem dagegen anzutreten, zu sagen, das ist immer so emotional aus einem Affekt heraus, einem Gemütszustand heraus. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass man das bei geschlechtsbezogener Gewalt immer privatisiert, die Taten, und immer auch so individualisiert und niemals anguckt, welche Strukturen stehen denn eigentlich dahinter. Ja, so natürlich ist eine konkrete Tat meistens situativ, so, aber das ist ja nicht alles, ja. Situativ bringe ich nicht irgendjemanden um, weil ich mich gerade über den ärgere, ja, so, sondern da gibt es eine Vorgeschichte, da gibt es häufig ja auch Planung sogar, da gibt es eine lang eingeübte Gewalt bei der häuslichen Gewalt ja auch häufig. Das ist in den seltensten Fällen tatsächlich aus einem ganz plötzlichen Impuls heraus. Das wird aber bei Gewalt gegen Frauen fast immer so dargestellt, selbst wenn die jahrelang eben schon andere Taten begangen haben. Und ich glaube, das ist fatal, weil dann verkennt man die Situation und man verkennt auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
Diesen Hass auf Frauen, spüren Sie den auch in den Verhandlungen oder bekommen Sie das über Äußerungen der Angeklagten mit oder gar Ihrer Verteidiger?
Die meisten Leute würden sagen, wir hassen doch Frauen gar nicht, wir lieben die ja, ja, so. Oder mir wird dann im Gegenzug immer Männerhass vorgeworfen, wenn ich das ankreide, ja, irgendwie zu sagen, das ist hier so eine frauenhassende oder frauenverachtende Situation. Ja, ich erlebe das. Ich erlebe das auch in den Gerichtssälen. Ich erlebe unglaublich viele Vorurteile gegenüber Frauen, Vorannahmen, dass sie eher lügen würden. All diese Bilder, die wir haben, ja, so. Ich erlebe das also mir gegenüber, aber auch Kolleginnen gegenüber. Ich habe das erlebt, als ich eine junge Anwältin war, dann natürlich noch viel mehr dieser Sexismus auch im Gericht. Ich erlebe das auch also immer wieder in Gesprächen von Kollegen, wie sie eben auch über Richterinnen zum Beispiel sprechen. Also dieser Sexismus ist ja nichts, was wir nicht aus dem Gericht kennen. Genauso wie wir auch Rassismus kennen und wie wir Klassismus ja auch kennen. Und es wird aber immer so getan, als sei das so ein luftleerer Raum, in dem das alles nicht stattfindet, weil man ja irgendwie beim Gericht ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich würde sagen, es ist sehr wichtig, das immer wieder anzusprechen und das zu analysieren und zu verstehen, damit sich eben auch alle damit auseinandersetzen. So ist es so, es wird so getan, das gibt es alles nicht, damit irgendwie totgeschwiegen, aber es wabert eigentlich die ganze Zeit mit.
Zu Beginn schildern Sie in Ihrem Buch eine Beziehung zweier Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich, so scheint es jedenfalls, innig lieben. Und dann ist plötzlich alles anders. Gibt es diese Lisa M. und deren Beziehung zu ihrem Mann Mirko wirklich? Und können Sie bitte schildern, was dann geschehen ist, dass es ganz anders wurde und schließlich zum Tod der Partnerin führte?
Also es gibt dieses geschilderte Beispiel nicht. Das beschreibe ich auch und sage ich auch, dass das erfunden ist. Aber es gibt ganz viele andere Beispiele, aus denen ich das gebildet habe, dieses Beispiel. Also, und es fängt ja an, es fängt gar nicht unbedingt bei der Beziehung an, sondern es fängt an bei dem Aufwachsen dieser Frau, indem sie eben auch schon immer mal wieder irgendwelche gewaltförmigen Erlebnisse hat, so, die aber alltäglich sind, ja. Zum Beispiel, dass sie irgendwie mal angegrapscht wird von jemanden. Oder schon alleine, dass ihre Eltern ihr sagen müssen, du musst mehr aufpassen, wenn du rausgehst, etc. Also so dieser ganz alltägliche Sexismus, also dieses ganz alltägliche Gewaltverhältnis, das wir alle als völlig normal empfinden. So, und dann wächst sie auf, dann geht sie weg, dann gibt es, also es gibt auch irgendwie so ein bisschen Gewalt zwischen dem Vater und der Mutter. Also der Vater ist ein bisschen gewalttätig, wird aber auch nicht so groß thematisiert. Es ist alles, sie würde auch selbst sagen, das war alles eine glückliche Kindheit eigentlich. Und dann geht sie weg, dann fängt sie an zu studieren und dann lernt sie ihren späteren Mann kennen. Und das ist alles erstmal ganz gut. Und was dann sehr typisch ist für diese Beziehungen, ist, dass diese Beziehung also sehr schnell, sehr eng wird. Und dass es der spätere Täter dann auch schafft, sie immer mehr zu isolieren und ihr Selbstbewusstsein auch immer, immer mehr einschränkt. Und sie das aber lange quasi so als Liebe deklariert wird. So.
Was heißt denn isolieren?
Na, das heißt, dass man nicht mehr so viel unterwegs ist, dass sie auch nicht mehr so viel alleine unterwegs ist, dass er eben einfach so wahnsinnig gerne mit ihr zusammen ist, dass sie das auch gut findet, so, dann will er irgendwann auch eigentlich immer ihren Standort mal geschickt kriegen, damit er weiß, wo sie ist. Das ist natürlich alles mit Sorge begründet. Dann fängt er an, ihre Freundinnen zu kritisieren, dass die sich auch so einmischen würden und dass sie sowieso irgendwie auch intellektuell unterlegen wären. Und also so, es gibt da so immer mehr so Strukturen. Und sie, das eine ist so, am Anfang findet sie das auch noch ein bisschen unangenehm und trifft sich dennoch. Dann ist ihr aber diese Liebe auch so wichtig, dass sie dann auch keinen Streit mit ihm haben möchte. Und langsam und eher unmerklich passiert es dann, dass sie immer mehr in dieser Beziehung gefangen ist. Dann beginnen so Abwertungen ihr gegenüber, dass sie eben sich vielleicht auch mal anders kleiden soll oder vielleicht mehr Sport machen soll. Dann kommt irgendwann der erste Schlag, der ihm schrecklich leid tut, so wie er sagt, und dann verzeiht sie ihm. Also sie verzeiht ihm, sie redet da in diesem Moment sogar noch mit einer Freundin drüber, aber die auch sagt, das geht nicht, du musst ihn verlassen. Und sie entscheidet sich dann aber für die Beziehung, weil sie ihm glaubt und auch glauben will. Und so nimmt das seinen Lauf, also dass es dann immer mehr wird und sie wird immer isolierter und es gibt immer mehr dann auch Zwänge, dann kommen auch noch Kinder. Und das ist eine sehr, sehr, sehr typische Situation, die ich von meinen Mandantinnen immer wieder geschildert bekomme. Eben eine Situation, in der sie völlig isoliert in einer Beziehung leben, in der ihr Selbstbewusstsein vollkommen zerstört ist und in der sie dann auch, also wie so abhängig sind von dem Lebensgefährten oder Ehemann, der sogar damit drohen kann, sie zu verlassen. Und von außen denkt man, ach, es wäre ja das Beste, was ihr passieren könnte, aber sie ist schon so gefangen, ich denke manchmal, das ist wie in so einem Spinnennetz gefangen, dass sie da gar nicht raus kann. Und so ist es in der Geschichte auch. Dann schafft sie es aber doch irgendwann zu gehen. Dann kommt das große Problem mit dem Umgangsrecht, mit den weiteren Behörden, die das alle nicht richtig bearbeiten können. Und ganz am Ende findet er sie und bringt sie um und wird sehr milde bestraft. Auch das, weil das als eine Affekthandlung dann gesehen wird. Und das Bittere, finde ich, das Bittere an dieser Geschichte ist, dass dann am Ende sogar so sein wird, dass die Kinder bei ihm aufwachsen. Und diese Fälle gibt es.
Es gibt ja auch Fälle, wo Frauen, was man ja auch in der Gerichtsverhandlung dann später hört, misshandelt werden, stark misshandelt werden, dass sie ins Frauenhaus gehen, aber dass sie wieder zurückgehen. Sie kennen solche Fälle. Warum machen das Frauen? Das beschreiben Sie ja auch im Buch.
Also das kommt häufig vor. Es ist tatsächlich auch so, dass in meiner Praxis, wenn ich ein neues Mandat annehme, ich dann häufig Frauen vor mir sitzen habe, die sagen, sie sind jetzt entschlossen, sie sind weggegangen, sie machen das nicht mehr. Und ich ihnen das natürlich glaube und auch diese Entschlossenheit natürlich stärke dann. Aber gleichzeitig sage, wissen Sie, viele, viele Frauen gehen wieder zurück. Und auch das ist in Ordnung. Das muss ihnen nicht peinlich sein, weil ich dann auch erlebe, dass sie dann auch ein halbes Jahr später wiederkommen. Ja, so. Und, aber genau das fördert ja eine weitere Isolation, weil man dann denkt, okay, jetzt haben alle schon geholfen und trotzdem ist sie zurückgegangen. So. Es gibt wirklich viele gute Gründe, leider, warum Frauen zurückgehen. Ein Grund ist, dass staatlicherseits nicht genügend Hilfe da ist. Also es gibt diese Unterstützung, in ein Frauenhaus gehen zu können in einer akuten Situation. Auch nicht immer, die sind überfüllt. Viele Frauen werden abgewiesen, erfüllen nicht die Bedingungen, die es braucht. Aber eigentlich gibt es diese Frauenhäuser. Und dann ist man da, dann sitzt man da in einem Zimmer mit den Kindern gemeinsam. Das ist keine gute Situation, auch wenn sich die Mitarbeiterinnen dort großartig kümmern. Aber es ist keine gute Situation. Und dann gibt es keinen Kita-Platz mehr, keinen Schulplatz, dann muss das alles organisiert werden. Dann gibt es keine Arbeit mehr, ja. Wenn die Sicherheitslage so schwierig ist, dann müssen die ja aus allem weg. So. Sie werden aber nicht alimentiert, ja. Also sie kriegen vielleicht Bürgergeld. Sie sitzen da jetzt erstmal und sollen alles neu aufbauen. Wie sollen sie das denn schaffen, so alles sofort neu aufzubauen? Es gibt eben, dann ist in Berlin ein großes Problem, die Wohnungsnot, ja. Die finden überhaupt gar keine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt. Sind und sind ja häufig in dieser Situation nicht gut aufgestellt. So. Und dann gibt es, wenn sie gemeinsame Kinder haben mit den Tätern in dem Fall, gibt es ein Familiengericht, das in der Regel entscheidet, also es muss sofort Umgang geben. So. Und dann gibt es Umgang. Und dann gibt es diese Kinder, die auch in dieser Situation nicht leben wollen, die zurück wollen irgendwie in die Wohnung, in das eigene Zimmer, zum Haustier, wohin auch immer. Ja, so. Also das ist auch schwierig, die auch Angst haben, die manchmal ja auch traumatisiert sind. Aber das alles hinzukriegen und zu sehen, eigentlich habe ich überhaupt gar keine Chance gegen diesen Mann, so, also jetzt mich selbst gut aufzustellen. Oder vielleicht ist auch der Mann der Einzige, den man wirklich kennt, weil man nämlich eigentlich aus einem anderen Land kommt und gar keinen anderen sozialen Kontakt hat. Ja, so. Oder die Freundinnen haben sich eben schon längst alle abgewandt und wollen auch nicht und können auch nicht unterstützen. Dann ist es für viele Frauen so, dass sie denken, okay, ich kann mich irgendwie mit dem einigen. So, und dann treffen sie sich, das ist ja gegen das Hilfesystem, die wollen natürlich nicht, dass man sich trifft, aber dann treffen sie sich eben doch, dann gibt es wieder so Heimlichkeiten, dann sagt der Mann natürlich auch, es wird alles anders werden. So, und dann ist es eben eine so schlechte Situation, dass sich Frauen häufig dazu entschieden, den schlagenden Ehemann, der ja hoffentlich sich jetzt endlich ändert, eher in Kauf zu nehmen als die Sicherheit.
Sie sind ja auch im Familienrecht tätig und vertreten da auch Frauen, auch gerade wenn es um die Kinder geht und der sofortige Umgang mit dem Täter, mit dem Vater, dann auch gesagt wird, dass es okay wäre. Ist das gut? So wie Sie jetzt gesprochen haben, klang das eher, als wäre es, auch wenn es der Vater ist, nicht so gut.
Genau, ich bin auch Fachanwältin für Familienrecht. Ich mache auch wahnsinnig gerne mal einverständliche Scheidungen, wenn sich mal welche nicht streiten. Aber ich vertrete sehr viele Frauen, die gerade irgendwie aus so einer gewalttätigen Beziehung entfliehen konnten. Und da gibt es dann verschiedene Probleme. Das ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Umgangsrecht, das Sorgerecht und es ist am Ende die Scheidung und die Trennung der Vermögen. Es ist so, dass man mittlerweile anerkannt hat, dass Gewalt gegen die Frau auch kindeswohlschädlich ist. So, das weiß man. Ja, so, das war ganz, ganz lange so, dass es relativ egal war, wenn der Vater die Mutter geschlagen hat, solange er die Kinder nicht geschlagen hat. So. Hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil man sagt, also auch das Miterleben von Gewalt ist schädlich. Und es ist auch, also selbst schädlich, wenn die Kinder das irgendwie mitbekommen. Also sie müssen nicht unbedingt im Raum sein. So. Aber das ist dann schon so ein bisschen die Frage, ob das ausreicht. Und jetzt ist es so, wir sind ja in der Situation, das familiengerichtliche Verfahren geht viel, viel, viel schneller. So, wir haben also normalerweise einen Gerichtstermin innerhalb der ersten 2 Wochen. So, da sitzen wir schon, da haben wir noch nichts. Also die Ermittlungsverfahren, häusliche Gewalt, dauert ein Jahr vielleicht und dann vielleicht 2 Jahre, bis man mal eine Verurteilung hat, wenn man dann eine hat. Die müssen einfach nur mit Aussagen umgehen. Und dann haben sie eben eigentlich immer so eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Die hören ja auch nie irgendwelche anderen Zeugen oder Zeuginnen an. Die müssen so eine Gefahreneinschätzung eigentlich abgeben.
Die Richter.
Die Richter. Genau, die Richter. oder Richterinnen, die beim Familiengericht sind, dann gibt es so Verfahrensbeistände, ja, die mehr oder weniger gut ausgebildet sind, die überhaupt nicht spezialisiert sind auf diese gewalttätigen Väter. So. Und die sitzen dann nach 2 Wochen in der Situation und sagen, was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Da ist der ganz große Wert, ist der Umgang des Kindes mit dem Vater, mit beiden Elternteilen. Ja, ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, ja, so sehr, also sehr, sehr wichtiger Faktor. Und dagegen ist dann die Gefährdung des Kindeswohls, so, oder die Gefährdung der Frau, wobei die nicht so eine große Rolle spielt im Familiengericht. So, und dann wägen die ab und dann kommt eher die Entscheidung zu sagen, okay, also die Situation ist ja erstmal gebannt. Ja, so, die Frau ist weg, die kann jetzt nicht mehr geschlagen werden. Das wird man schon nicht in der Öffentlichkeit tun. Ja, stimmt ja nicht immer, aber das ist eher die Annahme. Und die Kinder sind ja nie geschlagen worden. Deswegen können die Kinder doch Umgang haben. Also dann wird manchmal gesagt, okay, vielleicht können wir nur einen begleiteten Umgang machen oder es wird eben unbegleiteter Umgang festgesetzt. Manchmal wird dann sogar gesagt, ja, wir gehen auch davon aus, dass es hier diese Gewalt gegeben hat. Die Kinder berichten auch davon zum Beispiel. Und dann sagt man, ja, aber das ist ja schlimm für die Kinder, dass sie damit aufwachsen müssen, dass sie einen gewalttätigen Vater haben. Jetzt ist er ja nicht mehr gewalttätig, weil die Frau ja nicht mehr für ihn erreichbar ist. Also ist es doch gut, wenn die Kinder jetzt endlich mal ein positives Vaterbild sehen. So, dass sie die Ängste der Frauen nicht ernst nehmen, dass verkannt wird meines Erachtens. Also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt zu sagen, dass jemand, der seine Frau oder Lebensgefährtin, die Mutter seiner Kinder schlägt, dass der ansonsten nicht gewalttätig ist, dass der nicht zur Aggression neigt, ja, sondern so eine spezifische Gewalttätigkeit nur auf die eigene Frau ausrichtet. Ja, das ist natürlich auf gar nichts begründet. Es ist auch nicht begründet, also dass die Kinder sicher vor ihm wären. Ja, wir kennen viele Fälle, viele schreckliche Fälle, in denen Väter die Kinder töten, um sich an der Mutter zu rächen. So, es gibt Fälle auch, in denen mir Mandantinnen berichten, jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter geworden und gerade wenn die Töchter älter werden, dann werden sie eben doch auch geschlagen. So, es ist auch so, dass die Kinder häufig von diesen Umgängen zurückkommen und sagen, dass der Vater eben so wahnsinnig schlecht über die Mutter geredet hat, ja, und sagt, die hat hier die Familie zerstört. Weil nicht von diesen Vätern gefordert wird, dass sie sich verändern, dass sie sich zu dieser Gewalt bekennen, dass sie überhaupt eine Problemeinsicht haben. Natürlich kann man sagen, ist alles nicht bewiesen in dem Moment. Also wir haben keinen Beweis, manchmal haben wir aber sogar Verletzungsspuren, was auch immer. Aber es gibt kein rechtskräftiges Urteil. Also man müsste eigentlich beim Familiengericht ein viel intensiveres Ermittlungsverfahren auch machen, um herauszufinden, und zwar nicht, um herauszufinden, kann man jemanden verurteilen dafür, sondern um herauszufinden, was ist eigentlich wirklich im Kindeswohlinteresse und was gibt den größtmöglichen Schutz für die Frau.
Was dann eventuell heißen könnte, dass die Kinder lange ihren Vater nicht sehen können.
Also ich finde auch grundsätzlich, ja, es ist richtig, dass Kinder einen Anspruch haben darauf, ihre Eltern zu sehen. So, und dass ein Umgang wichtig ist und dass, wenn das ein guter Kontakt ist, dann ist es gut. Aber wenn es ein schlechter Kontakt ist und wenn man einen gewalttätigen Vater hat, also dann ist es besser, auf diesen Kontakt zu verzichten, als den weiterzuführen. Das ist ja auch so wahnsinnig ambivalent für diese Kinder, ja, die erleben, dass ihre Mutter größte Ängste hat vor diesem Vater und sie da trotzdem hingehen sollen und den ja auch, also wir kennen das ja auch aus den Missbrauchsverfahren, ja, dass die lieben die ja auch, ja, so, es ist ja gar nicht so, dass sie völlig abgegrenzt sind, aber also wie zerrieben werden diese Kinder zwischen diesen Situationen und kriegen nicht die klare Wertigkeit, Gewalt geht nicht. Und das sagt niemand. Sie sollen, obwohl sie berichten, ich habe das mitgekriegt oder ich kenne das blaue Auge von meiner Mutter oder ich habe mir immer so eine Sorge gemacht um meine Mutter, tragen alle, das Jugendamt, die Verfahrensbeistände, das Gericht, alle, also zwingen sie mehr oder weniger Kontakt zu haben. Und ich finde, das ist auch schon so eine falsche Wertung, die da für diese Kinder entsteht. Ja, statt zu sagen, okay, ich habe das so erlebt, ich will jetzt keinen Umgang oder ich will auch Umgang. Ja, da könnte man ja auch sagen, ja, aber dieser Umgang ist erst dann gut, wenn dein Vater sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und uns den Nachweis erbringt, dass sowas nicht mehr passiert.
Gibt es denn viele Fälle, wo auch über die Kinder die Aufenthaltsorte der Frauen bekannt werden aus Ihrer Sicht? Haben Sie das oft erlebt?
Ja, also man muss sagen, also wir wissen alle, wenn es einen unbegleiteten Umgang gibt, ist gar keine Sicherheit mehr da. So, das ist klar. Das kann man sich auch ganz leicht vorstellen, weil man müsste ja den Kindern oder man muss den Kindern ein Redeverbot auferlegen. Ja, so, die dürfen ihrem Vater nicht erzählen, wo sie leben. Sie dürfen dem nicht erzählen, wo ihre Schule ist. Sie dürfen gar nichts erzählen. Ja, das geht ja gar nicht, ja, wenn man irgendwie auch einen vertrauensvollen Umgang mit dem Vater haben will. So, in dem Moment ist es völlig vorbei. Da wird ganz sicherlich der Aufenthaltsort herausgefunden. Ein bisschen schwieriger ist es beim begleiteten Umgang. Das heißt ja, dann trifft man sich in so einer Einrichtung und dort soll eigentlich darauf geachtet werden. Auch da ist es aber schwierig. Ja, auch da ist es schwierig, dass die Kinder eben nicht doch sich verplappern oder nicht doch was erzählen. Und außerdem ist das Problem, zu diesem begleiteten Umgang müssen ja die Kinder gebracht werden. Also in der Regel bringen die Mütter die Kinder dahin. Man versucht, das in einem zeitlichen Abstand zu machen. Aber wer die Frau finden will, ja, der steht dann eben um die Ecke. Ja, gar kein Problem. Und weiß ja dann, wann die Kinder abgeholt werden oder holt einen Kumpel, der ihm dabei hilft. Und am Ende ist in dem Moment der Aufenthaltsort bekannt. Es gibt aber auch, vielleicht auch das ist nicht nur die Kinder, die offenen Stellen. Es gibt auch viele Behörden, die offenen Stellen sind. Es ist zum Beispiel unglaublich schwierig, wenn eine Frau das schafft, in einen anderen Ort zu gehen dann und Unterhaltsvorschuss beantragt. Dann sind die Unterhaltsvorschusskassen, melden sich sofort bei den Vätern, weil die ja Unterhalt schulden. So, dann ist sofort der Ort bekannt. Oder der Gerichtsstand. Ja? Der Gerichtsstand ist immer da, wo die Kinder sind. So, das heißt, die Frau kann gar nicht fliehen mit ihren Kindern, also jedenfalls nicht in eine Kleinstadt, weil dann wird wieder in dieser neuen Stadt wird sofort eben das familiengerichtliche Verfahren gemacht. So, also es gibt da auch so gesetzliche Regelungen, die sind absurd und die ermöglichen es eben nicht. Und selbst wenn man eine Hochrisikoeinschätzung hat, ermöglichen es nicht wirklich wegzugehen.
Sie sagen auch, dass die Gewalt nicht immer so vom Gericht oder von den Ermittlungsbehörden ernst genommen wird, wie es sein müsste. Stichwort Gewalt gegen den Hals. Sie beschreiben einen Fall, wo eine Frau ein Kissen von ihrem Partner aufs Gesicht gedrückt wird. Können Sie das kurz beschreiben und was Sie daran kritisieren würden?
Naja, das ist ja ein Fall, der vom Bundesgerichtshof am Ende auch entschieden wurde. Es ist kein Fall aus meiner Praxis. Also der Fall war so, dass jemand seine Frau getötet hat, indem er ihr ein Kissen auf ihren Mund und Nase gelegt und gedrückt hat und sie dann verstorben ist. Und das Gericht hat das als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge gewürdigt, also den Tötungsvorsatz verneint, der eine 3-jährige Haftstrafe bekommen. Und zwar mit dem Argument, er hätte sie eben möglicherweise gar nicht töten wollen, sondern er wollte sie nur zur Ruhe bringen. So, jetzt sind Menschen wie ich, die auch wirklich leider schon häufig gerichtsmedizinische Gutachten gesehen und gelesen und gehört haben, wissen, dass die Tötung durch Ersticken eine minutenlange Tat ist. Ja? Also selbst das Erwürgen oder Erdrosseln dauert schon sehr lange, aber mit einem Kissen, da kann man, also muss man von mehreren Minuten ausgehen. Da muss man davon ausgehen, dass das Opfer in einem Todeskampf ist. Die ist nicht einfach nur ruhig, die schläft auch nicht einfach, sondern die wehrt sich, weil sie nämlich keine Luft mehr bekommt. Ja, so wie man da davon ausgehen kann, wenn man sich diese Tat vorstellt, dass das aus Versehen passiert ist. Also da denkt man, also als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist wie in so einem schlechten Krimi. So, wo so nebenbei mal schnell auch jemand getötet wird, aber es hat nichts mit der Realität zu tun.
Woran liegen solche Entscheidungen? Liegt es daran, dass Frauen nicht so ernst genommen werden als Opfer oder dass Männer ernster genommen werden als Täter oder dass Beziehungstaten nicht so ernst genommen werden?
Ja, ich würde sagen, Beziehungstaten werden nicht ernst genommen. Insgesamt gibt es eben so viele Narrative, die eine Gewalt von Männern legitimiert. Ich glaube auch dadurch, dass sie so alltäglich ist. Ja, so dass also Gewalt in Beziehungen so alltäglich ist, dass alle wegsehen, dass man denkt, na ja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Es gibt auch dieses Narrativ, an einem Streit sind immer beide schuld, ja, so auch, oder für einen Streit braucht es immer zwei, ja, ja, für einen Streit braucht es vielleicht zwei, aber für Gewalt braucht es nur eine Person. Und das eben so üblich ist, es ist eine Form der Auseinandersetzung, die man kennt. Niemand würde sagen, ist total in Ordnung, die Frau zu schlagen. So. Aber alle wissen, dass das andauernd passiert. Und dass Frauen mit dieser Sorge leben müssen, würde ich sagen, ist auch ein wichtiger Bestandteil dieses Gesellschaftssystems. Dass diese Ungleichheit sich am Ende eben auch in der Gewalt und auf der anderen Seite in der Sorge vor dieser Gewalt manifestiert.
Das, was Sie beschreiben, ist ja so ein bisschen das, wie sich Männer früher gegenüber Frauen verhalten haben. Also, dass sie Frauen geschlagen haben oder dass es auch gesellschaftlich akzeptiert war, dass sie unterschreiben mussten, wenn die Frauen arbeiten gehen möchten. Sie schreiben im Buch, Zitat, im Kern ändert sich, was geschlechtsbezogene Gewalt anlangt, so gut wie nichts. Ist das nicht doch übertrieben?
Also wenn wir die Zahlen ansehen, wenn wir die Verurteilungsquoten ansehen, wenn wir die Dunkelfeldforschung ansehen, verändert sich im Kern, was geschlechtsbezogene Gewalt angeht, nichts. Es gibt eher eine Zunahme der Gewalt, es gibt dennoch eine Abnahme von Verurteilungen, es gibt einen riesigen Backlash, würde ich sagen, auch im Gericht spürbar, aber gesamtgesellschaftlich. Also es gibt wieder so ein Zurück zu mehr Maskulinität. Also sehr, sehr berühmte, in der Öffentlichkeit stehende Männer, die das auch legitimieren, dennoch ja eine große Wählerschaft haben. Und deswegen würde ich sagen, es gibt so beide Bewegungen. Was ich auch selbst häufig denke, ach doch, wir haben ganz schön viel erreicht. Also wir haben viel in Sachen Emanzipation erreicht. Wir haben viele weibliche Richterinnen. Wir haben eine weibliche Außenministerin. So, also es gibt ja viel Sichtbarkeit auch. Und natürlich müssen wir unsere Partner nicht fragen, ob wir arbeiten gehen dürfen. Und wir dürfen auch selbst entscheiden, ob wir überhaupt zusammen sein wollen eigentlich. So, das ist eigentlich, also rechtlich gibt es da eine ganze Menge. Tatsächlich aber hat es sich eben noch nicht so sehr geändert. Und ich finde, es gibt im Moment so eine, ich sage immer gerne, renitente Männlichkeit, so von eher so, also auch urbanen, anscheinend fortschrittlichen Männern, ja, also gerne würde ich sagen FDP-Männer, die so auf der einen Seite eben so sagen, ja klar, meine Frau ist auch berufstätig, auch, ist alles gleichberechtigt, die aber ebenso sagen, ist jetzt auch mal genug mit der Emanzipation. Ihr habt ja jetzt auch alles schon erreicht, jetzt jammert mal nicht mehr rum und das mit der Gewalt kommt doch gar nicht mehr vor. So, ich hatte neulich im Gerichtssaal, hat ein Kollege, der Verteidiger, dann gesagt, als ich versucht habe zu erläutern, warum meine Mandantin nach einer von ihr behaupteten Vergewaltigung nicht sofort angezeigt hat, warum sie es auch zuerst nicht jemand anderen erzählt hat, dass sie sich geschämt hat dafür, dass sie in diese Situation geraten ist und dass sie sich nicht anders gewehrt hat und dass das sehr üblich ist, ja, dass Frauen sich, also ich kenne das aus 1000 Verfahren, dass Frauen sich schämen, dass sie erstmal auch einen Moment brauchen, das richtig einzuordnen etc. Und dann sagt der, das war letztes Jahrhundert. So, sowas gibt's doch heute gar nicht mehr. Frauen schämen sich doch nicht. Ist doch eher gut für den Lebenslauf einer jeden Frau, auch mal vergewaltigt worden zu sein. So, und sowas ist sprechbar. Und das ist wieder mehr sprechbar, würde ich sagen, als das noch vor 10 Jahren war.
Sie schreiben einige Male von der Istanbul-Konvention. Im Jahr 2011 vom Europarat beschlossen, irgendwann von Deutschland auch ratifiziert. Was ist das? Istanbul-Konvention, Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Was ist das und was speziell haben Sie für Erfahrungen damit gemacht, seitdem Deutschland das Abkommen ratifiziert hat, wie sich das für die Frauen hier auswirkt, die Opfer von Gewalt werden?
Also es gibt ja so ein paar europäische Konventionen in den letzten Jahrzehnten, die eben europaweit dann für alle Länder, die unterzeichnet haben und dann auch in den Ländern ratifiziert haben, rechtlich bindend ist. Das heißt, sie wird Gesetz für Deutschland in dem Moment, in dem es diese Konvention ratifiziert ist. Da gibt es auch eine sehr gute Konvention für die Rechte von Behinderten und es gibt eine sehr gute Konvention gegen Menschenhandel. So, also, und die letzte war dann die Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Im Kern besagt diese Konvention, dass alle staatlichen Stellen, alle Anstrengungen dafür unternehmen müssen, geschlechtsbezogene Gewalt zu verhindern und angemessen dann mit Opfern umzugehen und mit Tätern. Das ist ganz kurz gefasst und dafür gibt es ganz, ganz viele Regeln eigentlich, die festgelegt werden. Also da steht auch drin, wie viele Frauenhausplätze müssen pro Einwohnerinnenzahl gegeben sein, wie viele Beratungsstellen, dass Frauen entschädigt werden müssen, dass sie Zugang haben müssen zu Therapie etc. Also es sind wirklich viele Punkte und es gibt auch einen Punkt zu Justiz und Ermittlungsverfahren, wie es mit Opfern umzugehen. Auch ein Punkt zu Familienrecht. Und da muss man sagen, Deutschland konnte erstmal gar nicht ratifizieren, weil das Sexualstrafrecht falsch war. Das reichte nicht aus. Im europäischen Vergleich übrigens ganz schlecht aufgestellt, weil bis die Sexualstrafrechtsreform kam, war ja die sexuellen Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person einfach gar nicht strafbar, wenn nicht Gewalt dazu kam oder Bedrohungen oder die schutzlose Lage. Also dann konnte endlich Deutschland ratifizieren und dann ist auch ein bisschen was passiert, aber es ist eben auch da strukturell und grundlegend viel zu wenig passiert. Und
was ist denn da passiert?
Also das Sexualstrafrecht ist geändert worden, es gab so ein paar mehr Untersuchungen, wie viele Frauenhausplätze man eigentlich bräuchte. Ehrlich gesagt, alle Frauenorganisationen haben sich gefreut und haben gesagt, jetzt haben wir endlich einen Hebel und alle waren nach ein paar Jahren unglaublich enttäuscht, dass so wenig passiert ist. Wenn es eine solche europäische Konvention gibt, dann gibt es auch immer ein Überprüfungsgremium, wie das umgesetzt wird. Das ist GREVIO in dem Fall. Die haben vor ein paar Jahren den ersten Bericht verfasst und haben, also ich würde sagen, Deutschland ungenügend gegeben. Ja, und haben gesagt, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel im Familienrecht. Katastrophale Situationen. Die Familiengerichte berücksichtigen einfach Gewalt gegen Frauen völlig unzureichend in Deutschland. Da gibt es jetzt die Folge, weiß ich, das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, das Familiengericht zum Beispiel gerade geschult hat, die Richter und Richterinnen. So, aber viele Jahre später, ja, aber das passiert jetzt. Es war auch so, dass in der Rechtsprechung, muss man sagen, da kam die Istanbul-Konvention einfach überhaupt nicht vor. Also die gab es, aber man hat sie nicht beachtet. Und das also war schon erstaunlich. Also so Anwältinnen wie ich oder Kolleginnen, wir haben immer wieder Istanbul-Konvention geschrieben. Manchmal hieß es, also habe ich dann auch Anrufe gekriegt von Richtern und Richtern und haben gesagt, was soll denn das so? Was soll denn das sein? Warum sollen wir uns denn daran halten? Und das sind ja in der Regel sind es auch keine Ist-Vorschriften, sondern eher Sollte-Vorschriften. Also man kann und man kann aber auch nicht. Aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Das wird jetzt langsam besser, würde ich sagen, aber eben viel zu langsam. Die Istanbul-Konvention würde ein wirkliches Umdenken benötigen, ja, zu sagen, wir müssen an jeder Ecke und an jeder Stelle immer wieder überlegen, ist das für die, also in Sachen Prävention, aber ist es auch für die Betroffenen hinnehmbar, wie wir mit ihnen umgehen? Und das kostet Geld und Ressourcen und Sozialarbeit und Täterarbeit und andere Gerichtsverfahren und mehr Ermittlungen, viel mehr Aufwand. Und dazu ist man nicht bereit, das im Moment auszugeben.
Apropos Frauenhausplatz. Letztes Jahr wurde eine Frau getötet, eine sechsfache Mutter, die sich getrennt hatte. Und ihr Mann hat sie wohl getötet. Der Prozess läuft noch. Und die Frau wollte ins Frauenhaus gehen und ihr wurde dann auch ein Platz wohl angeboten, war zumindest da, aber nur mit ihren weiblichen Kindern. Und das hat sie dann nicht getan, dann wurde sie später umgebracht. Apropos Frauenhausplätze, Sie sagten bereits, Istanbul-Konvention gibt die Frauenhausplätze vor. Gibt es denn da genug in Berlin? Müsste sich da was tun, auch nach dieser Konvention, die ja in nationales Recht umgesetzt wurde?
Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, ob in Berlin jetzt genau die Anzahl da ist, aber das Problem ist auch in Berlin, dass nicht alle Bedarfe abgedeckt sind. Also es gibt zum Beispiel die Regelung, dass männliche Jugendliche ab einem bestimmten Alter nicht mehr in das Frauenhaus können, was durchaus auch Sicherheitsgründe hat für die anderen Frauen oder eben auch, weil viele Frauen schwer traumatisiert sind und das schwierig wäre, dann zusammenzuleben, aber Die Konsequenz kann ja nicht heißen, dass Frauen mit männlichen Jugendlichen nicht Schutz bekommen, sondern dass man dann eben spezielle Frauenhäuser einrichten müsste. So. Oder tatsächlich auch die Frage von Haustieren, ja, so, oder von Frauen, die psychisch beeinträchtigt sind oder die drogenabhängig sind oder jedenfalls ein Drogenproblem haben. Also es gibt eben viele unterschiedliche Bedarfe, die überhaupt nicht abgedeckt sind. Und deswegen, nein, es reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, die Frauenhäuser nicht. Es gibt dann ja auch noch Schutzwohnungen, die haben so ein bisschen weniger Schutz. Da bräuchte man viel mehr von für diesen Übergang. Das sind dann anonyme Adressen, aber da ist eben nicht immer jemand. Also das ist ein Problem. Es ist sowieso der Schutz ein riesiges Problem, weil in Berlin geht das vielleicht mit der Bekanntheit der Standorte, aber in kleinen Städten, also wissen die Taxifahrer meistens auch, wo das Frauenhaus ist. Ja, so. Also das ist ja nur ein scheinbarer Schutz. Da hängt viel, viel mehr dran. Und das ist immer, also dann sind die Frauenhausmitarbeiterinnen meistens unterbesetzt. Und es ist ja die Frage, wie können die Frauen eigentlich rausgehen? Die können ja nicht 24 Stunden eingesperrt sein. Und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen geht das eben? Und da sind sie völlig auf sich gestellt. Also das ist alles nur organisiert durch die Frauenhausmitarbeiterinnen. Es ist ja nicht so, dass die Polizeischutz bekämen. So, also dass die auch noch nicht mal der Weg zum Familiengericht wird irgendwie begleitet. So, und weil aber dann die Frauenhäuser so unterbesetzt sind, können auch die Mitarbeiterinnen nicht begleiten, weil sonst wäre im Frauenhaus niemand. Das heißt, wir organisieren so häufig irgendwie diesen Weg ins Gericht und vom Gericht weg. Tatsächlich privat, ja, tatsächlich privat überlegen wir, wie kann die da hinkommen, wie können wir da wieder wegkommen, wie kann man irgendwie Sicherheit garantieren. Im Gerichtssaal selbst ist es alles okay, aber das ist ja auch nicht das Hauptproblem.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch ihr eigenes Zuhause. Ist das nicht übertrieben?
Nein, das ist leider also immer wieder statistisch und wissenschaftlich untermauert, dass es so ist. Also ich bin ja nicht jetzt dafür, dass niemand mehr irgendwie Partnerschaften eingehen soll oder dass man die Kleinfamilie grundsätzlich abschaffen muss. Aber ich glaube, man muss die Gefahren sehen. Und das heißt für mich zu sagen, das, was ja häufig gesellschaftlich passiert ist, in dem Moment, in dem es eine Kleinfamilie gibt, ist sie so geschlossen und da darf niemand mehr reingucken. Das ist dann privat. Eine Beziehung ist sowas Geschlossenes. Genau das Gegenteil zu machen, zu wissen, das ist ein gefährliches Unterfangen und wir müssen da reingucken. Ja, das muss offen sein, das muss erlaubt sein, ja, dass man das auch hinterfragt. Man muss gucken, dass eben das Umfeld auch weiterhin sensibel bleibt. Ich werde ganz oft gefragt, ja, was können wir denn tun? Ja, so. Und dann wird ja häufig auch eher so vorwurfsvoll gesagt, naja, die Frauen müssen halt endlich mal ihr Schweigen brechen. Ja, das stimmt, Frauen müssen ihr Schweigen brechen. Aber zuallererst müsste das gesamte Umfeld das Schweigen brechen. Ja, so, wir kennen das ja alle, wie schambesetzt das ist. Und wie schambesetzt es schon ist, wenn ich miterlebe und denke, komisch, warum ist denn jetzt meine Freundin also so isoliert? Warum redet ihr Freund so komisch über sie? So, oder man hat das Gefühl, irgendwas stimmt doch da nicht. Alle schämen sich davor, möglicherweise einen Verdacht in den Raum zu stellen, der dann unbegründet war. Und bevor das einem vielleicht passieren könnte, spricht man es lieber nicht an, egal wie offensichtlich da vielleicht auch solche Verhältnisse sind. Oder man hörte Schreien in der Nachbarwohnung, ja, so. Oder immer laut, immer rumpelig, immer so. Und niemand sagt etwas. Statt zu sagen, mir kommt es komisch vor, war denn da eigentlich irgendwas? Ich will dich ja nicht zu Unrecht verdächtigen, aber lass uns mal darüber sprechen. Das würde ja schon etwas bewirken. Also wenn wir mehr aufeinander achten und uns dafür zuständig fühlen, also dass die anderen keine Gewalt erleben müssen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gar nicht passiert. Das ist genauso wie, es gibt irgendwie keine Täter von geschlechtsbezogener Gewalt. Also ich meine, wir kennen die aus dem Gerichtssaal. Ich habe viele, viele Stunden mit denen verbracht und ihnen gegenüber verbracht und sie beobachtet und auch ihre Erläuterungen gehört. Aber gesellschaftlich gibt es die irgendwie nicht. Die verschwinden. Also ich kenne keinen, also anders als jetzt so Ex-Nazis, die durch irgendwelche Talkshows tingeln und sagen, wie sie jetzt alle geläutert sind, was ich auch nicht glaube, gibt es aber ja niemanden, der sagt, ja, ich habe meine Frau verprügelt, ja, ich habe das gemacht, ich weiß, das war falsch, ich möchte gerne andere Männer davon abhalten. Das ist ein wichtiges Problem in unserer Gesellschaft, das geht nicht. Also das, die kommen irgendwie nicht vor. Und obwohl alle, mit denen ich spreche, und ich spreche ja mit vielen Menschen, sagen, sie kennen Opfer von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt, kennen alle keine Täter.
Sie schreiben über Femizide. Es wird ja auch viel darüber geschrieben, seitdem sie in der Öffentlichkeit auch so genannt werden. Was sind Femizide und warum ist es so wichtig, die, was Sie in Ihrem Buch schreiben, vielleicht auch ins Strafrecht mit zu übernehmen und dort zu erwähnen?
Also Femizide sind Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, die aber auch in diesem spezifischen Geschlechterverhältnis geschehen. Das heißt, nehmen wir an, so jemanden, der so ein Autorennen, ein illegales Autorennen fährt in Berlin und dann jemanden tot fährt. Und wenn diese Person, die da getötet wird, eine Frau ist und das eben ein schreckliches Zufallsopfer war, dann ist das sicherlich kein Femizid. So. Diese Diskussion um die Femizide in Deutschland dreht sie sich ja, sagt man, alle 3 Tage ein Femizid jeden Tag versucht, also ein versuchter Femizid. Das ist nicht zutreffend, weil damit sind nur die Femizide im sozialen Nahraum gemeint. Das sind also nur die, wenn ein Partner oder Ex-Partner seine Frau tötet. Das ist die Mehrzahl in Deutschland, aber es gibt natürlich auch all die anderen Femizide. Das heißt, die Femizide an Prostituierten zum Beispiel, an Zufallsopfer, also Frauen, die irgendwie auf Nachhauseweg getroffen werden, Frauen, die aus politischen Gründen, also aus rechtsextremen politischen Gründen ermordet werden etc. Die gibt es ja auch noch. Ich finde, es ist wichtig, das zu benennen, weil es Unterschiede gibt zwischen Femiziden und anderen Morden und weil, wenn man sie erkennt, die Unterschiedlichkeit, sie besser bekämpft werden können. Wenn man sagt, die allermeisten Femizide beruhen auf Frauenhass, dann muss ich Frauenhass bekämpfen. So, und nicht den einzelnen Täter, der immer wieder zufälligerweise gerade mal auf die Idee kommt, eine Frau zu töten. Ja, so, dann, da komme ich nicht weiter. Also ich komme einfach nicht damit weiter, wenn ich das individualisiere und sage, es passiert eben erstaunlich oft, alle 3 Tage, aber eben immer spontan und mehr oder weniger, ja, zufällig. Deswegen muss man diese Strukturen ansehen. Ich glaube nicht, dass wir einen eigenen Tatbestand Femizid brauchen. Da bin ich eher nicht für, weil ich finde, das Fass ist zu eng. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die derzeitige Rechtsprechung das erkennen würde, wann es einer ist. Aber ich glaube, wir bräuchten dann auch andere spezielle Tötungstatbestände, wie eben die rassistische Tötung, die ableistische Tötung, die, weiß ich nicht, die antisemitische Tötung. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, dann alle Phänomene einzeln zu beschreiben. Wir bräuchten meines Erachtens eine Änderung der gesamten Tötungsdelikte. Ist ja lange in der Kritik, Mord und Totschlag, diese Mordmerkmale, die ja sehr abhängig sind davon, letztlich auch von den Personen, die entscheiden, was finden sie, sind niedrige Beweggründe und was nicht. Das ist schwierig und dann ist es immer das Problem, natürlich, das sehe ich auch in der Rechtsprechung, wenn man jemanden wegen Mordes verurteilt, dann muss es die lebenslängliche Freiheitsstrafe geben. Deswegen sind Gerichte eher geneigt, das Mordmerkmal abzulehnen, um zu versuchen, doch irgendwie noch eine andere Strafe herauszubekommen. Das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, deswegen muss man die Tötungsdelikte ändern insgesamt.
Wie denn? Wie kann man jetzt das mit einbeziehen, dass Frauen getötet werden oder man geschlechtsspezifisch sozusagen getötet wird?
Also das ist ja auch nur bei Mord und Totschlag so. Ja, so bei allen anderen Delikten gibt es einen Strafrahmen so und da kann man dann bestimmte Strafzumessungserwägungen einbeziehen. So. Und das wäre eben, wenn man dann sagen würde, ja und geschlechtsbezogene Gewalt ist besonders verwerflich, wenn man das als Strafzumessungsgrund sehen würde. So. Oder man könnte auch sagen, bei den Femiziden würde ich ja sagen, ist es häufig das Motiv ja eine Besitzanspruchswahrung. Ja? Zu sagen, das ist meine Frau und die wagt es, mich zu verlassen und bevor ich sie leben lasse, töte ich sie. So, das ist ja häufig ein Grund dafür. Und wenn man diese Erwägungen sich dann genau ansieht, wenn man nicht immer wie... Es ist übrigens so eine wunderbare Doktorarbeit jetzt auch gerade, die sich mit Femiziden beschäftigt hat, also analysiert hat, wie häufig werden diese Femizide als Verzweiflungstaten deklariert und dann eben auch, also dann ist es juristisch eben häufig dann auch kein niedriger Beweggrund, aber wie häufig wird das angenommen, obwohl die selbst gar nicht von Verzweiflung sprechen. So, und ehrlich gesagt, ich habe auch selten Verzweiflung als Tatmotiv überhaupt präsentiert bekommen. Also Verzweiflung, da denkt man ja, da muss man sich ja erstmal schon fragen, warum kann Verzweiflung dazu führen, dass ich die andere Person töte? So, dann könnte man ja eher daran denken, dass man sich selbst tötet oder dass man irgendwelche anderen Dinge unternimmt. Aber die Verzweiflung über den Verlust einer Beziehung kann ja nicht den finalen Verlust dieser Person eigentlich auslösen. Also ich finde, es ist schon von der Denkweise her falsch. Und ich glaube, man müsste eben sehr genau hingucken, was sind denn wirklich die Motive und wie kann man die dann einbeziehen. Und wenn man da freier wäre in dem Tatbestand, dann könnte man das auch eher angemessen ahnden.
Müssen die Femizide, müssen die in der Gesellschaft deutlicher gemacht werden aus Ihrer Sicht?
Also die Femizide müssen deutlicher gemacht werden. Es ist zum Beispiel schon ein Problem, wie sie immer dargestellt werden, auch in der Presse zum Beispiel. Liebesdrama, Eifersuchtsdrama, Familientragödie, was auch immer. Also diese völlig abwegig verniedlichenden Worte. Ich glaube, sie müssen auch mal in ihrer Brutalität wahrgenommen werden. Ja, so wenn wir im Gerichtssaal das dann genauer hören und lesen, was da tatsächlich geschehen ist, dann sind sie eben häufig auch äußerst brutal ausgeführt. Häufig ist eine Geschichte der Gewalt und Bedrohung ja vorangegangen. Auch das, also wenn man sich vorstellt, wie diese Frauen dann schon über Monate hinweg versuchen, irgendwie zu entkommen und diese Bedrohungen ernst nehmen oder auch wegwischen, weil sie gar nicht anders leben können. Also diese Dramatik dieser Fälle, finde ich, wird häufig nicht wirklich öffentlich klar. Und das Ausmaß nicht, also auch wenn irgendwie alle diese Zahl alle 3 Tage kennen, sich das mal wirklich zu vergegenwärtigen. Ich habe in meinem Buch geschrieben, ich glaube, wir müssen 2 Stunden schweigen, wenn wir eine Schweigeminute für jede Frau, die in einem Jahr getötet wurde in Deutschland, einrichten würden. Also das ist einfach auch eine große Zahl an Morden gegen Frauen. Und dafür, ja, werden diese Femizide wirklich ja eher selten dann auch als Morde verurteilt. Sie werden eher als Totschlag verurteilt. Es gibt häufig sehr viel mildernde Umstände, die den angeklagten Personen zugute gerechnet werden. Häufig auch nur als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Also es wird häufig eben auch da wieder, also ich würde nicht sagen bagatellisiert, aber doch sehr heruntergeschraubt. So. Und ganz viele, das ist ja auch juristischen Problemen, wo ich auch immer drüber nachdenke, wie man das anders fassen könnte, sind ja die ganzen Rücktritte der Tötungsdelikte. Also Fälle,
was heißt das?
Ja, genau. Das sind Fälle, also das sind versuchte Tötungsdelikte, bei denen also der Tod nicht eingetreten ist. Juristinnen sagen, der Erfolg nicht eingetreten ist und der Täter von der Tat abgelassen hat. Und wenn das freiwillig geschehen ist, dann ist die Person nicht wegen einem versuchten Tötungsdelikt zu verurteilen, sondern eben möglicherweise wegen einer Körperverletzung oder gefährlichen Körperverletzung, was auch immer. Sinn und Zweck ist unter anderem auch, dass man sagt, man will eine goldene Brücke bauen, dass nämlich jemand dann doch von seinem schrecklichen Tun ablässt und noch eben auch dafür sorgt, vielleicht, dass die Person überleben kann. Das ist auch erstmal von der Idee richtig. Es ist aber so, dass dadurch ganz massive Taten manchmal, also in der Wertung, in der juristischen Wertung, sehr, sehr niedrig angesetzt werden. So. Also ich hatte mal eine Mandantin, die war wirklich, weiß ich nicht, 17 Knochenbrüche, glaube ich. Und die musste auch auf der Intensivstation betreut werden. Aber irgendwann hat der Täter, auch ihr Mann, hat aufgehört und hat tatsächlich auch die Polizei angerufen. So, sehr richtig. Also das Beste, was er tun konnte. Aber das war dann alles nur noch eine gefährliche Körperverletzung. Und dafür hat er dann nur noch 3 Jahre, glaube ich, damals bekommen. Ja, so. Also das ist so runtergestuft und für meine Mandantin, also aus Laiensicht, war das natürlich, der hat versucht, sie umzubringen. So, das hat er auch gesagt während der Tat. So, aber und das ist, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, das muss natürlich bewertet werden, dass das nicht vollendet hat. Ja, gar keine Frage, ist auch richtig. Aber dass es dann so bewertet wird und da bin ich oft nicht einverstanden und es kommt natürlich nicht in die Statistik. Ja, also wenn wir über Femizide reden, dann ist das da nicht drin, weil das eben ja gar kein Tötungsdelikt dann mehr ist. Und auch darüber, finde ich, muss man nachdenken. Oder wenn man eben über Zahlen nachdenkt, wie häufig passiert das eigentlich? Wie häufig passieren Angriffe gegen den Hals, die eben potenziell tödlich sind? Aber die tauchen da ja alle nicht auf.
Nach dem, was Sie erzählen, liegt eigentlich nahe zu sagen, die Frauen müssen aus ihrem Leben raus. Sie müssen vielleicht sogar die Kinder mitnehmen. vielleicht ins Frauenhaus, was ja aber auch keine Lösung ist, irgendwo anders hin, vielleicht die Identität wechseln. Man könnte also mit den Männern was machen. Man könnte also Männerhäuser einrichten, wobei natürlich trotzdem die Frauen unter Umständen gefährdet sind, was sie aber ohnehin vielleicht sind. Jedenfalls für eine bestimmte Klientel könnte man vielleicht sowas einrichten, dass die Frauen nicht ihren ganzen Lebensraum, ihr ganzes Leben verlieren. Sind Sie der Meinung, dass das gehen könnte oder eher nicht?
Also mir hat tatsächlich jemand neulich berichtet, es gäbe so ein Männerhaus für gewalttätige Männer. Also in Spanien gibt es Fußfesseln für Beschuldigte. Und zwar die in der Form sind, dass nämlich die Betroffenen wissen, der kommt jetzt hier in die Nähe und ja auch dann irgendeine Stelle das beobachtet und dafür Sorge tragen kann, dass das nicht passiert. Das würde natürlich, also da, ich weiß schon, da werden ganz viele aufschreien, wie schrecklich. Fußfesseln wollen wir alle nicht. Ich würde sagen, aus betroffener Sicht würde das den Radius der Betroffenen sehr erhöhen. Ich finde aber auch, dass es so eine komische Sicht gibt. Also wir haben ja das Instrument des Gewaltschutzgesetzes. Das heißt, eine Frau kann beantragen, oder jeder Betroffene, muss gar keine Frau sein, die eben von Gewalt betroffen ist, dass die gewaltausübende Person nicht in die Nähe kommen darf, die Wohnung verlassen muss, keinen Kontakt aufnehmen darf etc. Gewaltschutzbeschlüsse heißen die dann. So, und dann ergeht so ein Gewaltschutzbeschluss und dann passiert gar nichts mehr. Dann passiert gar nichts, dann kann die betroffene Person, wenn es einen Verstoß gibt, Anzeige erstatten wieder. Ich würde sagen, wenn man das ernst nimmt, dann müsste man eigentlich sagen, okay, was machen wir denn jetzt mit demjenigen, der da weggewiesen ist? Also dem müsste man, weiß ich nicht, alle 3 Tage mal jemanden vorbeischicken, der einem mal die Standorte auf seinem Handy zeigt, mit dem man dann spricht, was hast du denn getan? Zeig mir mal deine Internetverläufe und inwiefern hast du denn jetzt daran gearbeitet, dass du tatsächlich Abstand hier gewinnst? Also die müssen viel engmaschiger betreut werden. Das ist ein großer finanzieller Aufwand, wäre das. Wir sehen das ja bei der Führungsaufsicht, wie schwierig das ist auch und wie wenig das am Ende durchgesetzt wird. Aber ja, wir müssen an die Täter ran. Wir müssen auch über ein Strafsystem nachdenken, das nutzt. Ja, so, es nutzt niemanden irgendetwas, wenn jemand, der seine Frau misshandelt hat, 2 Jahre später eine Geldstrafe kriegt. Ja, so, oder selbst eine kurze Freiheitsstrafe. Das nützt ja nichts aus Opfersicht. So, das nützt auch diesem Staat nichts, der seine Strafgewalt ausübt. Ich glaube, man muss darüber nachdenken, wie kann man sehr viel schneller reagieren? Wie kann man etwas tun, was wirklich vor neuen Taten abhält? Manchmal sage ich, man hätte dem besser den Grill weggenommen, als ihn später zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Das hätte ihn wahrscheinlich mehr getroffen. Oder das Auto weggenommen. Oder irgendetwas. Irgendetwas, womit er schnell, rasch umgehen muss und sieht, es geht so nicht weiter. Also viel mehr Täterarbeit, viel mehr Prävention auch oder eben tatsächlich sich zu überlegen, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb des Strafrechts sein muss, tatsächlich zu überlegen, was ist wichtig aus Opfersicht? Und ich kann sagen, was meine Mandantinnen wollen, ist zum einen Sicherheit, zum anderen eine staatliche Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts und die Gewissheit, dass der das nicht wieder tun wird, weder bei Ihnen noch bei anderen, weil ganz viele Frauen zeigen an, weil sie ein Verantwortungsgefühl haben anderen gegenüber und dann irgendwie eine Entschädigung. So, das wäre auch noch gut. Und dann schon, also dass der Täter das irgendwie spürt, dass er das nicht tun darf. So, aber ob das jetzt eine Gefängnisstrafe, eine Geldstrafe ist oder ob das eher, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Dinge, die der machen muss, eben wirklich gute Täterprogramme, was auch immer. Das ist relativ gleichgültig. Ja? Das soll ja auch nach dem Sinn des Gesetzes das Opfer eigentlich gar nicht interessieren. Ich würde auch sagen, wenn Mandantinnen von mir gerne möchten, dass jemand eine hohe Haftstrafe bekommt, dann meistens ganz alleine aus dem Motiv heraus sicher zu sein. So, nicht, weil das wirklich wichtig wäre, dass der da im Gefängnis ist. Und deswegen glaube ich, wir müssen an andere Formen der Bewältigung dieser Gewalt nachdenken und nicht immer alles nur auf das jetzt bestehende Strafrechtssystem ausrichten.
Sie sagen in Ihrem Buch, Gewalt gegen Frauen würde zu wenig bekämpft. Wir haben ja schon drüber geredet und schreiben, dass es, Zitat, im patriarchalen System kein nachhaltiges staatliches Interesse gibt, geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Und das würde Sie kaum überraschen. Warum?
wir müssen die Analyse teilen, dass wir in einem patriarchalen System leben, das aufbaut auf der Ungleichheit der Geschlechter und in einem binären Geschlechterverhältnis, das heißt, es gibt Mann und Frau, das ist die Ansicht. Wir wissen, und das hat ja auch das Verfassungsgericht glücklicherweise bestätigt, dass es mehr Geschlechter gibt. Das ist davon geprägt und man hat sich darin eingerichtet. Und die Abschaffung des Patriarchats würde bedeuten, dass man Privilegien aufgibt. Das ist sehr ähnlich zu vergleichen, ja auch, was potenzierend hinzukommt, Rassismus. Ja, wir haben eine Gesellschaft, die zutiefst auf Rassismus aufbaut und es bedeutet eben, Privilegien von Weißen auch abzubauen. Und das wird nicht erreicht, indem natürlich Menschen, die Rassismuserfahrungen ertragen müssen, immer wieder dagegen ankämpfen, sondern es wird dadurch erreicht, dass Weiße dagegen ankämpfen und dass sie sagen, wir wollen nicht in einer solchen Gesellschaft leben. Und genauso ist es auch mit den Männern. Ja? Männer sind privilegiert und sie müssen sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen in einer Gesellschaft, in der wir anders zusammenleben. Ich würde ja sogar auch sagen, am Ende profitieren auch Männer davon, aber es bedeutet eben zu sagen, an welchen Stellen muss ich eigentlich dafür kämpfen, dass diese Gesellschaft weniger geschlechtsspezifische Gewalt ausübt und mehr Gleichberechtigung schafft. Also viele Männer, würde ich sagen, die sagen, ist schon gut, wenn sie selbst nicht gewalttätig sind, ja, so, und damit haben sie ihren Beitrag geleistet. Ich würde sagen, nein, wenn jemand tatsächlich sagt, ich möchte in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, dann muss man auch Gewalt bekämpfen und eigene Privilegien aufgeben. Und deswegen glaube ich, müssen wir ganz strukturell umdenken, müssen wir darüber nachdenken, also tatsächlich über das gemeinsame Zusammenleben nachdenken, darüber nachdenken, wie schaffen wir eine Gesellschaft, die nicht ihre eigenen Grundlagen zerstört, indem sie das Klima zerstört, indem wir natürlich zusammenleben, egal welcher Herkunft, in denen wir keinen absurden Anspruch darauf haben, dass manche Menschen ein größeres Recht haben, hier zu leben als andere, indem wir eben Rassismus bekämpfen, indem wir sagen, egal welchen Geschlechts alle Menschen sind, gleich zu behandeln, haben den gleichen Respekt zu erfahren. Und ich glaube sehr, dass in einer solchen Gesellschaft alle mehr Freiheiten haben und dass alle besser leben. Und dass es auch gelingen kann. Es gibt, das zitiere ich auch in meinem Buch, ja, ein wunderbares Buch von einer Philosophin, das heißt Revolution für das Leben, die eben auch immer wieder sagt, wir müssen nicht immer dem anderen was wegnehmen, wir müssen nicht darum kämpfen, die eigenen Privilegien zu bewahren, sondern wenn wir alle ein freiheitliches Leben nebeneinander leben, dann ist es für alle besser. Und ich werde ja oft gefragt, ob ich das nicht furchtbar frustrierend finde mit diesem Beruf. Und seit vielen, vielen Jahren mache ich das und immer wieder vertrete ich Frauen und immer wieder geht es auch. Also die Erfolge sind ja nicht so groß gesamtgesellschaftlich. Und ich weigere mich, frustriert zu sein. Immer wieder gibt es ja auch gute Verfahren. Es gibt Situationen mit den Mandantinnen, die häufig ganz großartig sind. Ich habe sehr, sehr viele gute Begegnungen. Ich erlebe häufig eben dann auch, wie Frauen, egal wie sie ausgehen, die Verfahren sehr gut diese Verfahren überstehen und ein besseres Leben anfangen können. Das ist wirklich toll, die Arbeit mit meinen Mandanten und Mandantinnen. Ich denke, es lohnt sich, dafür zu kämpfen, diese Gewalt abzuschaffen, also diese Gewalt so zu minimieren wie möglich, auch das patriarchale System abzuschaffen, weil wir dann auf einen Weg kommen könnten, der uns eben am Ende auch ein Weiterleben für alle sichert.
Die Opfer, die Sie vertreten, wie nehmen Sie die wahr? Nehmen Sie die paralysiert wahr, traumatisiert, stark, schwach, gebrochen, nicht mehr lebensfähig? Kann man da so was Allgemeines dazu sagen oder wie gehen die aus so einem Verbrechen, was sie erleben,
aus? Das kann man nicht sagen, das ist völlig unterschiedlich. Jedes Opfer, jede betroffene Person hat ihren ganz eigenen Weg, ihre ganz eigene Weise, mit diesen Taten umzugehen. Manche kommen relativ kurz nach einer ganz dramatisch schweren Tat zu mir und wirken erstmal ganz gut aufgestellt, sind auch relativ gelassen. Manchmal kommt es Jahre später, kommt dann so ein Trauma hoch. Ja, manchmal, ich habe schon mal erlebt, dass ich eine Mandantin, die habe ich als Jugendliche vertreten und es war eigentlich, sah alles gut aus. Als die dann Jahre später schwanger wurde und ein Kind bekommen hat, ist sie völlig zusammengebrochen. Es gibt welche, die kommen am Boden zerstört zu mir. Mit denen kann ich eigentlich überhaupt gar nicht sprechen am Anfang. Die dissoziieren immer an meinem Tisch, die weinen, was auch immer. Und dann erlebe ich sie Monate später und sie können ganz gut eigentlich auch sprechen. Und man sieht so richtig, wie sie viele Schritte ins Leben zurückgehen. Also jede Person ist anders. Ich würde sagen, es ist immer, immer unglaublich hilfreich, wenn es ein solidarisches Umfeld gibt, wenn es Unterstützung gibt, wenn es gute therapeutische Unterstützung gibt, also wenn es um geschlechtsbezogene Gewalt geht, eine gute Frauenberatungsstelle gibt, weil viele Mandantinnen mir berichten, das sind die einzigen, die mich nicht gefragt haben, warum ich mir diesen Mann eigentlich ausgesucht habe oder warum ich nicht früher weggegangen bin. Die einzigen, die sehr bestärkend und nicht vorwurfsvoll sind, das ist wichtig. Also das Umfeld am Ende trägt das entscheidend dazu bei, wie gut Opfer von Straftaten da rauskommen können. Was ich persönlich immer schwierig und belastend finde, ist, wenn ich Angehörige von Tötungsopfern vertrete, weil da wird es ja nicht mehr gut. Da kann man aufklären, da kann man versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Da kann man in diesen Verfahren eben begleiten, aber dieser Schmerz, der geht ja dadurch nicht weg. Und dennoch finde ich, ist es natürlich also eine ganz wichtige Aufgabe, die ich auch gerne mache. Ich vertrete also auch sehr gerne Angehörigen von Tötungsdelikten, aber ich finde, das ist immer eine schwierige Aufgabe, weil dann natürlich die Justiz auch am Ende, da kann man Täter verurteilen. So. Und, aber da geht es häufig darum, würde ich auch sagen, meinen Mandantinnen tatsächlich sowas, also ja irgendwie den Versuch zu haben, was Sinniges aus diesen Verfahren herauszuziehen. Und das wäre häufig, wenn man verstehen könnte, man hat verstanden, an welchem Punkt es so schiefgelaufen ist und man ändert jetzt was. Ja, man ändert jetzt was. Also die Politik hat verstanden, wir müssen hier bessere Frauenhäuser, ein besseres Schutzsystem. Wir haben Polizeibeamte, die selbst sagen, oh ja, wir hätten da so viel mehr machen können, konnten wir aber nicht, weil wir kein Geld dazu hatten. Und das kommt aber da selten bei raus. Das hören wir selten in den Verfahren und das wäre wichtig und hilfreich.
Danke, Christina Klemm, für das Gespräch. Ich würde Sie bitten, zum Schluss noch einen Abschnitt aus Ihrem Buch zu lesen, damit sich die HörerInnen des Podcasts Gerichtsreporter Morling einen weitergehenden Eindruck davon machen können. Bitte.
Aber gibt es Frauenhass überhaupt? Und wenn ja, sind wir nicht ohnehin alle dagegen, mit Ausnahme der echten Mörder, Serienvergewaltiger und hypermaskulinen Machos, die verurteilt und sowieso weggesperrt gehören? Sind das nicht nur ein paar wenige, oft Fremde oder Ewiggestrige, die noch nicht verstanden haben, dass Gleichberechtigung selbstverständlich ist? Und ist ihr Beweggrund wirklich Hass? Oder schlagen die Täter nicht vielmehr aus Verzweiflung, Überforderung, Abhängigkeiten oder Minderwertigkeitskomplexen zu, vergewaltigen aus sexuellem Trieb und töten aus Liebe? Wenn ich von Frauenhass spreche, dann meine ich nicht eine Emotion, die einen plötzlich und unerwartet überkommt, sondern eine emotionale Gewohnheit oder Geisteshaltung, die auf frauenfeindlichen Ressentiments gründet. Die Ressentiments sind systemisch und systematisch. Der Hass ist strukturell, zielgerichtet und im patriarchalen System nicht nur innewohnend, sondern für diese stabilisierend. Man kann auch von patriarchalem Hass sprechen. Er kommt nicht aus dem Nichts. Frauenverachtung wird anerzogen, schon früh erprobt. Sie wächst mit steten, immer wieder verbreiteten Annahmen und Taten und führt letztlich dazu, dass selbst vernichtende Handlungen legitimiert oder jedenfalls hingenommen werden. Er ist eingebettet in eine zutiefst sexistische Grundstimmung. Der Hass hat immer einen spezifischen Kontext, in dem er sich erklärt und aus dem er entsteht, schreibt die Autorin und Philosophin Caroline Ehmke. Frauenhass ist so weit verbreitet und so alltäglich, dass er kaum mehr wahrgenommen wird. Oft potenziert er sich in Kombination mit anderen Formen der Diskriminierung, wie Rassismus, Ableismus, Klassismus, LGBTI, Sternchenfeindlichkeit und Antisemitismus. Es ist wichtig, die Gemeinsamkeiten der Unterdrückung anzuerkennen, denn gerade dort, wo bereits Vulnerabilität besteht, wirkt der Frauenhass besonders verheerend. Die Dichterin und Aktivistin Audre Lorde warnt in Sisters Outsider: Es stimmt, die Unterdrückung der Frau geschieht über alle Grenzen von Ethnie oder Race hinweg, was aber noch lange nicht heißt, dass sie blind wäre für Unterschiedlichkeit. Das Reservoir unserer ursprünglichen Macht kennt ebenfalls keine Grenzen. Doch sich mit dem einen zu beschäftigen und das andere zu verschweigen, verdreht unsere Gemeinsamkeiten ebenso wie unsere Unterschiedlichkeit. Denn dann wartet jenseits des Sisterhood wieder nur der Rassismus. Frauenhass betrifft alle Frauen, einige mehr als andere, aber unberührt bleibt keine. Ich will dazu beitragen, den in unserer Gesellschaft wütenden Frauenhass zu bekämpfen. Dafür ist es unumgänglich, genau hinzusehen, immer wieder, um zu verstehen, dass er kein individuelles Problem einzelner Verwirrter ist, sondern strukturell angelegt und gefördert wird. Wir weiblich gelesenen Personen müssen uns mit diesem Hass auseinandersetzen. Wir müssen uns schützen und Sorge tragen, unversehrt zu bleiben. Dabei hätten wir wirklich Besseres zu tun.
Ich sprach mit Christina Klemm, Autorin des Buches Gegen Frauenhass. Sie ist Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht in Berlin. Seit fast 30 Jahren vertritt sie Opfer geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt. Das Buch ist erschienen beim Hansa Verlag für 22 Euro, erhältlich als E-Book für 16,99 Euro. Es hat 250 Seiten. Herzlichen Dank, Christina Klemm, für das Interview. Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.